Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes zum Karfreitag bringe ich Ihnen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Aber um des Zusammenhangs willen, lesen wir zunächst gemeinsam das gesamte Kapitel 3, 1. Mose, Kapitel 3. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon, und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum. Und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und jetzt der Predigttext. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und der Mensch, oder eigentlich Adam, gab seiner Frau den Namen Eva. Denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und so schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, irgendwann im Lauf meiner Kindheit hörte ich zum ersten Mal bewusst dieses Wort, 1. Mose 3, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse stechen. Und dazu wurde mir seinerzeit erklärt, hinter der Schlange, da steckt der große Feind Gottes, der Teufel. Der Same der Frau, der Schlange den Kopf zertritt, das ist Jesus Christus. Dieser Vers ist also eine Verheißung Gottes. Satan und sein Reich werde es nicht gelingen. Sie werden Jesus in die Ferse stechen, also ihm Schmerzen und Leiden zufügen, aber Jesus wird ihm schlussendlich den Kopf zertreten. Das heißt, er wird den Satan besiegen. Und damit ist 1. Mose 3, Vers 15 die erste Verheißung Gottes nach dem Sündenfall. Es ist ein Wort der Proklamation des Sieges Christi über den Teufel. Und für mich hieß das damals: Die Leiden, die Schmerzen Jesu, ja, sein Sterben am Kreuz, das alles war furchtbar schrecklich. Aber letztendlich wird dem Sohn Gottes der Sieg gehören. Und ich erinnere mich noch, dass mich damals diese Erklärung froh machte, sogar freudig überraschte. Also unmittelbar nach dem Sündenfall kündigt Gott, der Herr, den Sieg über den Teufel an. Und Jahre später lernte ich dann auch, dass genau diese Auslegung dieses Verses in der gesamten Kirche bisher Geltung hatte, bis zur Neuzeit. Wir finden sie zum Beispiel bereits bei Irenäus, seinem Kirchenvater aus dem 2. Jahrhundert. Aber dann, in den darauf folgenden Jahren meines Lebens und namentlich während meines Studiums, hörte und las ich, dass diese Erklärung überhaupt nicht stimmt. Nein, es gehe in 1. Mose 3, Vers 15 gar nicht um den Konflikt zwischen Gott und Satan. Und schon gar nicht handle dieser Vers von Jesus Christus. Das, was hier steht, hat überhaupt nichts mit Golgatha zu tun. Dieser Vers, er sei lediglich eine Erläuterung, eine Erklärung dafür, warum Menschen, namentlich wohl Frauen, Angst vor Schlangen haben. Es gehe in dieser Aussage um eine alltägliche Erfahrung, die Menschen, besonders im Vorderen Orient, mit giftigen Schlangen machen. Und folglich lautet die Botschaft dieses Verses: Pass vor Schlangen auf. Diese Tiere können dich hinterrücks beißen. Ihr Lieben, gemäß dieser Auslegung, dieser neuzeitlichen Auslegung, könnte man sagen, 1. Mose 3, Vers 15, das habe eine ähnliche Botschaft, wie sie im Märchen von Rotkäppchen und dem Wolf anzutreffen ist. Vorsicht, überall lauern Gefahren. Ich gestehe, dass mich seinerzeit diese neuzeitliche Auslegung verunsicherte, andererseits aber habe ich sie nie geglaubt. Allerdings stand ich gerade als Student dann vor der Frage: Wie begründest du, dass es bei diesem Vers um den Konflikt Gottes mit dem Satan geht, etwa in einem Seminar? Woher nimmst du die Überzeugung, dass der Same der Frau niemand anderes ist als Jesus Christus? Und in dieser Wortverkündigung heute am Karfreitag möchte ich Ihnen zeigen, dass die eben skizzierte neuzeitliche modernistische Auslegung dem Wort Gottes nicht gerecht wird. Ja, dass sie einfach nicht stimmt. Oder richtiger gesagt, sie greift viel zu kurz. Das, was Gott hier im Garten Eden sagte, es kann nicht anders verstanden werden als eine Aussage, die verheißt diesen gewaltigen Konflikt zwischen einerseits dem Satan und seinem Reich und andererseits Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Dieser Vers ist damit nichts anderes als die erste Verheißung auf das, was sich dann im Kreuz auf Golgatha sein Zentrum fand, darin gipfelte. Und so verkündige ich Ihnen das Wort Gottes heute aus 1. Mose 3, Vers 15 unter dem Thema die Kriegserklärung und die Siegesverheißung Gottes von Jesus Christus erfüllt. Ich wiederhole nochmal: die Kriegserklärung und die Siegesverheißung Gottes von Jesus Christus erfüllt. Und wir sehen drei Punkte. erstens die Kriegserklärung Gottes, zweitens der Konflikt zwischen Jesus Christus und Satan und drittens der Sieg, der Jesus Christus gehört und uns. Zunächst die Kriegserklärung Gottes. Meine Brüder und meine Schwestern, es war eine Grunderkenntnis des Reformators Martin Luther, dass man nur dann die Heilige Schrift richtig versteht, wenn man sie mit der Schrift selbst auslegt. Mit anderen Worten, um das Wort Gottes richtig zu verstehen, muss man vor allem anderen Schriftwort mit Schriftwort vergleichen. Es geht nicht in erster Linie darum, nach damaligen Alltagserfahrungen zu fragen oder das, was in der Bibel geschrieben steht, mit vermeintlichen parallelen Umweltereignissen in eine Beziehung zu setzen. Schon gar nicht geht es darum, unsere eigenen subjektiven Ideen und Gedanken in die Bibel hineinzulesen. Stattdessen haben wir die jeweiligen Einzelaussagen der Heiligen Schrift im Rahmen der gesamten Offenbarung Gottes zu lesen. Wenn wir mit dieser Einstellung das Wort Gottes lesen, also die Aussagen innerhalb des Wortes Gottes miteinander vergleichen, dann entdecken wir, dass immer wieder in der Heiligen Schrift von Schlangen die Rede ist. Damit bezeichnet Gott nicht immer, aber doch sehr häufig finstere Geistermächte. Aus der Vielzahl der Stellen erwähne ich nur eine einzige Stelle aus dem Alten Testament und dann noch eine aus dem Neuen Testament. Im Alten Testament verkündet der Prophet Jesaja einmal im Auftrag Gottes Folgendes. Ich zitiere Jesaja 27, Vers 1. An jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan heimsuchen, die flüchtige Schlange. Ja, den Leviathan, die gewundene Schlange, und er wird das Ungeheuer töten, das im Meer ist. Spricht die Heilige Schrift hier also von Meeresschlangen, die Gott töten wird? Nein. Wir brauchen nur auf den Zusammenhang zu achten. Und der Zusammenhang macht deutlich, dass Gott hier eine Reformation, eine Erweckung im Volk Gottes ankündet. Es geht um die Wiederherstellung derjenigen, die damals so weit von Gott abgefallen waren. Und der Grund, warum Gott in diesem Zusammenhang von Schlangen spricht, ja sogar von einem Leviathan, also einem, ich sag mal, Dinosaurier-ähnlichen Kormoran, das ist, Gott will uns auf diese Weise darauf aufmerksam machen, dass hinter den politischen Mächten dieser Welt, die damals das Volk Gottes massiv bedrängten, vertrieben und dann ja auch verschleppten, dass dahinter dämonische Mächte stehen. Und von diesen satanischen Mächten, die aus dem Hintergrund heraus gewissermaßen schießen, kommen furchtbare Attacken gegen das Volk Gottes. Mit anderen Worten, die Schlangen, der Leviathan, von dem hier die Rede ist, Es sind Mächte der Finsternis. Es sind Mächte, die aus dem Unsichtbaren gegen das Volk Gottes wirken. Und Gott verheißt hier, ich werde diese Mächte, diese Schlangen bändigen bzw. besiegen. Und noch deutlicher, was die Heilige Schrift sehr häufig, ich sage nicht immer, aber sehr häufig, unter Schlange versteht, das geht aus einer Aussage aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, hervor. Johannes berichtet dort, dass er in einer Vision einen sehr starken Engel schaut, der, und jetzt zitiere ich wörtlich, den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, band. Hier wird es erklärt. Offenbarung Kapitel 20, Vers 2. Hier wird also endgültig klar, in welche Richtung wir bei Schlange häufig zu denken haben. Auch hier, in 1. Mose 3, Vers 15, verbirgt sich hinter der Schlange, hinter dem biologischen Tier, die zu der Frau Adams sprach, niemand anders als der Satan, als der Teufel. Also schon damit kann deutlich werden, was Gott in 1. Mose 3, Vers 15 sagt. Es geht hier keineswegs um eine allgemeine Schlangenphobie bei Menschen, sondern dass Gott hier eine Botschaft an und gegen den Satan richtet. Nehmen wir noch einen weiteren Ausdruck, der in 1. Mose 3, Vers 15 vorkommt. Ich meine den Begriff Samen. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Als man sich in der schriftkritischen Theologie mit dieser Aussage beschäftigte, da meinte man zunächst feststellen zu müssen, dass das ja biologischer Unsinn ist, denn eine Frau habe ja keinen Samen. Also sei das schon aus biologischen Gründen irrig verfehlt. Übrigens ist das für die römisch-katholische Kirche ein Hinweis auf die Jungfrauschaft von Maria. Bin ich mir nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall, die Jungfrauschaft sagt natürlich, lehrt die Heilige Schrift. Oder aber man sagte vorsichtiger in der historisch-kritischen Theologie, der Begriff Samen müsse hier kollektivistisch, als Kollektiv verstanden werden, also mehr allgemein, etwa im Sinn von Nachkommenschaft. Aber ob das hier der Fall ist, das ist, ich sage es mal zurückhaltend, fraglich. Zunächst einmal stellen wir fest, dass der Begriff Same im ersten Buch Mose, beschränken wir uns einmal darauf, keineswegs immer kollektiv zu verstehen ist. Er wird unterschiedlich verwendet. Nicht dazu ein einziges Beispiel. Unmittelbar nach der Opferung Isaaks gab Gott dem Abraham die folgende Verheißung. Gott sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr. Weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. 1. Mose 22, die Verse 16 bis 18. Nun, wenn wir nur den ersten Teil dieser Aussage, dieser Verheißung zur Kenntnis nehmen würden, dann liegt bei Same eindeutig ein kollektives Verständnis vor. Nicht wie die Sterne des Himmels, Nachkommenschaft, wie der Sand am Ufer des Meeres. Ganz zweifellos spricht Gott hier von den zahllosen leiblichen und dann auch geistlichen Nachkommen Abrahams. Aber dann heißt es weiter. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Frage, ist das auch generell auf alle Nachkommen Abrahams zu beziehen? Was soll das heißen? Nun, wir brauchen gar nicht zu rätseln, denn der Apostel Paulus erklärt uns, dass es bei der Verheißung des Samens im Kern um einen einzigen Samen geht, nämlich um Jesus Christus. Ich lese dazu einmal Galater Kapitel 3, Vers 16. Dort heißt es: Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, und dieser ist Christus. Aha. Der durch den Heiligen Geist inspirierte Paulus will also, dass wir sehr genau die Bibel lesen und sie uns anschauen. Und wenn wir mit dieser Erkenntnis noch einmal zurückkommen zu 1. Mose 3, Vers 15, dann sehen wir auch hier, dass Gott in dieser Verheißung nicht eine allgemeine Aussage über Nachkommenschaft macht. Es geht ihm hier nicht um eine generelle Feststellung zum Konflikt zwischen Mensch und gefährlichen Tierarten oder sowas. Denn hier spricht Gott ja weiter in der Einzahl im Singular. Er, Singular, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Nein, es geht in dieser Aussage keineswegs darum, dass Nachkommen der Frau allgemein von Schlangen gefährdet sind und man dann auf die Köpfe der Schlangen treten soll. Nein, hier ist von einer ganz besonderen, einzigartigen Auseinandersetzung die Rede. Mit anderen Worten, wenn wir 1. Mose 3, Vers 15 genau lesen, dann können wir bereits aus diesem Vers folgern, dass es dieser Aussage nicht generell über Konflikte zwischen Menschen und Schlangen geht, sondern dass es hier um eine historisch einmalige Konfrontation geht. Und ferner weise ich, um das noch vollständig zu machen, zum Verständnis von 1. Mose 3, Vers 15 auf eine Aussage im Neuen Testament. Der Apostel Paulus schreibt einmal an die Römer in Römer Kapitel 16, Vers 20. Ich zitiere: Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Hier spricht der Apostel von zertreten oder auch von zermalmen. Erinnert uns dieser Ausdruck an etwas? Natürlich greift Paulus mit dieser Formulierung auf 1. Mose 3, Vers 15 zurück. Dass es dem Apostel selbstverständlich ist, das hinter der Schlange der Satan steckt, das wird ferner auch dadurch deutlich, dass Paulus an einer anderen Stelle, nämlich im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 11, einmal von der Schlange spricht, die Eva verführte, und im Folgenden gleich auf die Verführungen Satans zu sprechen kommt. Ihr Lieben, wir könnten jetzt noch weitere Schriftstellen anführen, aber ich hoffe, bereits diese wenigen Hinweise können klar machen, dass das, was hier in 1. Mose 3, Vers 15 geschrieben steht, eine wunderbare Siegeserklärung, eine wunderbare Verheißung Gottes über den Sieg des Teufels ist. Ich möchte sogar noch weitergehen. Meines Erachtens ist es Ausdruck eines bibellesenden Analphabetismus, wenn wir in der Aussage, die Gott gleich nach dem Sündenfall machte, nicht die Kriegserklärung Gottes an den Satan erkennen. Und das heißt nichts anderes, und damit komme ich zum zweiten Punkt, der Konflikt zwischen Satan und Jesus Christus. Das aber heißt nichts anderes, als dass 1. Mose 3, Vers 15 herrliches Evangelium ist. Was wir hier lesen, das nannte man im Lauf der Kirchengeschichte das Proto-Evangelium, das heißt das erste Evangelium. Was heißt das Wort Evangelium eigentlich? Nun, wenn man diesen Begriff in seine Wortbestandteile zerlegt, dann kann man Evangelium übersetzen mit gute Nachricht oder mit gute Botschaft. Und wenn man dann weiter fragt, wann wurde dieses Wort, dieser Begriff in der Antike, also damals, vorrangig verwendet, dann lautet die Antwort: In der Regel wurde dieses Wort bei einem Sieg in einem sportlichen Wettkampf gebraucht, etwa bei Siegesmeldungen bei einem Marathonlauf, oder aber es wurde verwendet als Siegesbotschaft nach einer kriegerischen Schlacht. Was wir hier in 1. Mose 3, Vers 15 lesen, ist also die Verheißung Gottes im Garten Eden, eines Krieges, der jetzt stattfindet zwischen Gott und dem Satan, und gleichzeitig die Ankündigung, dass Gott den Sieg erringen wird. Und erstaunlicherweise richtete sich diese Botschaft nicht direkt an die ersten Menschen. Adam und Eva hörten zwar mit, aber der Adressat war die Schlange. Das war Satan. Und für ihn war das, was er hier hörte, nun ganz sicher keine gute Nachricht. Das ist die Ironie jeder Siegesmeldung, jeder Siegesbotschaft. Aber 1. Mose 3, Vers 15 besagt auch, ihr Lieben, dass unsere Errettung mit Feindschaft beginnt. Unsere Rettung beginnt mit einer Kriegserklärung von Seiten Gottes. Denn unsere Rettung beginnt nicht damit, dass Gott sich mit dem Ist-Zustand nach dem Sündenfall zufrieden gibt, sondern dass er dagegen angeht. Denn nur so ist unser Heil überhaupt möglich. Leider hat man im Evangelikalismus vielfach aus dem Evangelium eine Art Kuschelbotschaft gemacht. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Nicht, wenn man das singt, stellt man sich vielleicht einen schönen, warmen Sommertag vor, vielleicht im Urlaub am Strand oder so. Aber wenn du wissen willst, was Gottes Liebe ist, dann habe nicht vor Augen Sommer, Sonne, Urlaub, sondern dann blick nach Golgatha. Dann schau auf den, der dort unschuldig am Kreuz hing. Und er hing dort wegen unserer Sünde und unserer Schuld. Er hat unsere Verdammnis getragen. Nicht häufig verbinden wir gedanklich den Begriff Evangelium mit Frieden, Versöhnung oder Liebe. Natürlich ist das richtig, im Ergebnis. Aber der Beginn des Evangeliums, das Proto-Evangelium, beginnt mit einer unerbittlichen, kompromisslosen Kriegserklärung. Das Evangelium beginnt mit Feindschaft. In der Schlachter 2000 Übersetzung heißt es, ich will Feindschaft setzen. Aber im Grundtext steht das Wort Feindschaft voran. Also wenn wir es wörtlich übersetzen, müssen wir es umgekehrt sagen. Feindschaft will ich setzen. Darauf liegt die Betonung. Nicht, das war doch der Grundfehler Adams und Evas. Sie hätten mit der Schlange in unbedingter Gegnerschaft umgehen müssen. Kompromisslos. Im Gehorsam gegenüber dem, was Gott gesagt hat, hätten sie sich in heiliger Abscheu unverzüglich von dem Gerede der Schlange abwenden müssen und es als Lüge entlarven müssen. Sehen Sie, auch heute, in der heutigen Welt, ist das Problem nicht Feindschaft. Nicht abstrakt Feindschaft. Natürlich gibt es Feinde und nicht nur Feindbilder. Aber die Frage lautet, gegen wen richtet sich unsere Feindschaft? Weißt du, wer dein Feind ist? Da gilt es nicht, auf beiden Seiten zu hinken, sondern es geht hier tatsächlich um ein Entweder oder. Entweder du hörst auf Gott und gehörst ihm, oder du lässt dich vom Teufel einsäuseln. Was Gott hier der Schlange in Anwesenheit von Adam und Eva sagte, das sagte er auch, um uns, um die Menschen umzulenken und ihnen vor Augen zu führen, wer ihr Feind ist. Nicht Gott, sondern Satan und sein Reich. Das ist ihr Feind. Gott, der Herr, will also mit diesem Wort, dass wir Menschen uns wieder zu ihm bekehren, dass wir unseren Kompass richtig setzen, also auf Gott und sein Wort, das, was er sagt, justieren und damit natürlich dem Satan kompromisslos die Feindschaft erklären. Früher hat man häufig 1. Mose 3 als das schwarze Kapitel der Heiligen Schrift bezeichnet. Denn hier wird uns der Fall Adams und Evas geschildert und damit eben auch unser Fall. Denken wir etwa an das, was der Apostel Paulus in Römer 5, Vers 12 schreibt. Gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, denn sie alle haben gesündigt. Das heißt, jeder Versuch, uns selbst aus 1. Mose 3 herauszunehmen, ist unsinnig. durch den Fall Adams, dem Haupt der gesamten Menschheit, wurden wir alle dem Tod und der Verdammnis überantwortet. Wir alle kamen durch Adam unter die Herrschaft Satans und wir alle wurden zu Sklaven der Sünde. Und durch Adams Fall haben wir alle den Bund Gottes gebrochen. In Adam haben wir alle unseren Schöpfer verachtet, ihm den Rücken zugekehrt und seine Gebote mit Füßen getreten, seine Gerechtigkeit herausgefordert und seine Heiligkeit beleidigt. Ja, 1. Mose 3 ist ein schwarzes Kapitel. Es zeigt, warum wir alle unter dem Zorn Gottes stehen und warum wir alle so tief verderbt sind, tot, nicht nur schwach, sondern tot in Sünden und Übertretungen. Verdammt in unserem rebellischen Verlangen, Gott gleich sein zu wollen, und wir damit zu Sklaven des Teufels wurden. Wenn wir 1. Mose 3 als ein schwarzes Kapitel bezeichnen, dann ist das eigentlich noch viel zu positiv ausgedrückt. Denn wer vermag von uns, den Abgrund unserer Sündigkeit und die katastrophalen Folgen der Sünde für unser Herz und für unser tägliches Leben zu begreifen? Jeremia fragt einmal in Jeremia 17, Vers 9, das Herz ist überaus trügerisch und bösartig. Wer kann es ergründen? Wer kann überhaupt in sein eigenes Herz hineinschauen und sehen, wie abgrundtief trügerisch und bösartig es ist? Wir kennen uns nicht wirklich. Wir kennen uns nicht wirklich in unserer Rebellion gegen Gott, die aus unserem Herzen kommt und sich in unseren Gedanken, Worten und Taten immer wieder kundgibt. Und dabei sind wir eben total blind für unsere Blindheit. Ein Pastor formulierte diese Wahrheit einmal folgendermaßen zurecht. Er sagt, unser größtes Elend ist, dass wir unser Elend noch nicht einmal erkennen. Nur die Gnade Gottes in unserem Leben vermag das. Und nur dann wirst du mit dem Apostel Paulus sagen können, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, okay, aber das Vollbringen des Guten, das gelingt mir nicht. Ich, elender Mensch, wer wird mich von dem Leib dieses Todes erlösen? Römer 7, Vers 18 und dann Vers 24. Ja, 1. Mose 3 ist ein schwarzes Kapitel, aber das ist nicht alles, was wir in 1. Mose 3 lesen. Gott sei Dank. Und so können wir 1. Mose 3 auch als das rote Kapitel bezeichnen. Denn in diesem Kapitel und namentlich in Vers 15 wird uns im Bild des Zertretenwerdens des Kopfes der Schlange, der Sieg Christi über den Teufel am Kreuz verkündet. Wissen Sie, dass für mich so beeindruckende ist, dass Adam dieses Evangelium verstand und es sofort im Glauben annahm. Denn seine unverzügliche Reaktion war, dass er seiner Frau den Namen Eva gab. Nicht bis dahin hieß sie Adama, also Männin,
denn von Adam war sie genommen. Aber aufgrund der Verheißung Gottes gab Adam ihr den Namen Eva, Chava. Und das heißt auf Hebräisch Leben oder Lebensspenderin. Kapitel 3, Vers 20. Und Adam gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und gleich darauf lesen wir noch etwas in 1. Mose 3, nämlich dass Gott selbst Blut vergoss. Gleich in Vers 21, im nächsten Vers heißt es: Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell, aus Tierfell. Gott tötete also, damit der Mensch bedeckt ist. Bis dahin hatten sich die Menschen in Blätter gehüllt. Was wir in diesem tiefschwarzen Kapitel also auch lesen, das ist der Weg, auf dem Gott das Heil für Verlorene und Verdammte bewirkt, also für Menschen wie du und ich. Und damit ist dieses Kapitel 1. Mose 3 ein weißes Kapitel, ein Kapitel voller Hoffnung. Denn 1. Mose 3, Vers 15 verheißt: Der Same der Frau, er wird den Sieg erringen. Aber dieser Sieg, ihr Lieben, er hat seinen Preis. Und wenn du diesen Preis wissen willst, dann blick noch einmal nach Golgatha. Dann blick zu dem, dem die Schlange in die Ferse biss. Der Sieg des Samens der Frau erfolgte nicht ohne unvorstellbare Qualen und Schmerzen. Übrigens steht in 1. Mose 3, Vers 15 im Grundtext zweimal das gleiche Wort. Die Schlachter 2000-Übersetzung hat es einmal mit Stechen übersetzt und einmal mit Zertreten. Aber im Hebräischen steht das gleiche Wort. Wir sollten es meines Erachtens auch mit dem gleichen Wort übersetzen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm seine Ferse zermalmen. Christus, der Same der Frau, musste die gesamte Wut, die gesamten Hass der satanischen Schlange spüren. Er musste den Schmerz der giftigen Reißzähne des Feindes in seiner Furchtbarkeit erfahren. Und es war niemand anders als Gott selbst, der seinen Sohn in diesen für Jesus tödlichen Konflikt mit Satan stellte. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Der Sieg gehört Jesus Christus und uns. Der Sieg gehört Jesus Christus und uns. Das Unterliegen Christi am Kreuz ist nicht das Letzte, was über Golgatha zu sagen ist. Und ich lese dazu einmal, was Paulus in 1. Korinther Kapitel 2 schreibt. Ich zitiere: Wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher oder der Machthaber dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern wie geschrieben steht: Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. 1. Korinther 2, die Verse 7 bis 10. Der Apostel spricht hier von der Weisheit Gottes, die für uns Menschen, hören wir gut zu, Geheimnis ist, verborgen ist. Was in Golgatha geschah, ist unauslotbar für uns. Paulus spricht hier von den Tiefen Gottes. Ja, wenn wir auf das Kreuz von Golgatha blicken, dann sehen wir die unergründlichen Tiefen Gottes. Jesus Christus wurde am Kreuz getötet, aber genau dadurch besiegte er den Satan. Nach dem Sündenfall zog sich der Konflikt zwischen dem Same der Schlange und dem Same der Frau durch alle Zeiten hindurch. Kain gegen Abel, Ismael gegen Isaak, Esau gegen Jakob, Ägypten gegen Israel. Und die Absicht Satans war immer dieselbe. Es ging ihm stets darum, den Samen der Frau zu zermalmen. Wenn wir das mal verstanden haben, dann, so bin ich überzeugt, hören wir auch mit anderen Ohren etwa den Befehl des Pharao, alle männlichen Kinder Israels zu vernichten. Dann sehen wir auch den Angriff der Ägypter auf die Israeliten am Schilfmeer mit heilsgeschichtlichen Augen. Dann durchschauen wir zum Beispiel auch die Verschwörung Hamans, die uns im Buch Esther geschildert wird, als eine satanische Attacke, um den Samen der Frau zu vernichten. Und im Neuen Testament intensiviert sich diese Konfrontation dann immer mehr. Denken wir an den Kindermord des Herodes. Jesus sollte getroffen werden. Dann verstehen wir die Angriffe Satans, mit denen er unmittelbar nach der Taufe Jesu den Sohn Gottes in der Wüste Judäas versuchte. Und dann erahnen wir, wie im Garten Gethsemane sämtliche Mächte der Hölle entfesselt wurden. Kein Wunder, dass der Herr seinen Jüngern erklärte, dies ist die Stunde und die Macht der Finsternis. Nicht in Psalm 22 heißt es prophetisch über Jesus, wie ein Wurm war ich und kein Mensch. So kroch also unser Heiland im Garten zwischen den Ölbäumen und flehte Gott im Blutschweiß an, wenn es irgend möglich sei, den Kelch des Zornes an ihm vorübergehen zu lassen. All diese Seelenqualen waren im Licht der Aussage von 1. Mose 3, Vers 15, Zermalmungen seiner Verse, Spottungen. Denken wir an das Gewand, das man ihm anzog, und die Dornenkrone, die man in seinen Kopf presste. Die erniedrigenden Ohrfeigen, Schikanen, Quälereien und Folterungen durch die Soldaten und dann eben die Kreuzigung auf Golgatha. Und seine Qual, sie gipfelte in seiner Gottverlassenheit, als der Schrei durch die Dunkelheit schallte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Martin Luther soll einmal über dieses vierte Kreuzeswort stundenlang auf den Knien nachgedacht haben. Dann stand er auf und bekannte, Gott von Gott verlassen. Wer kann das begreifen? Was vor 2000 Jahren am Karfreitag geschah, das ist tatsächlich unbegreiflich. Es wird auch ewig unauslotbar sein. Aber das heißt nicht, dass du gar nichts verstehen kannst. Zum Beispiel darfst du wissen und heute auch mit nach Hause gehen. Dort am Kreuz wurde ein für allemal der Teufel und sein Reich besiegt. Und was das für dich unter anderem heißt, das lesen wir einmal im Hebräerbrief. Hebräer 2, Vers 14 heißt es, durch den Tod vernichtete Christus den, der die Macht des Todes hat. Das heißt den Teufel. Christus ging in den Tod, aber dem Tod fehlte die Macht, die Autorität, den Lebensfürsten festzuhalten. Und so gehört gerade im scheinbaren Unterliegen dem Sohn Gottes der Sieg. Gerade in der scheinbar totalen Niederlage erringt Gott seinen größten Sieg. Der Satan, er zermalmte die Verse von Christus gleichsam. Aber Christus zermalmte dem Satan den Kopf. Die Entfaltung dieses Sieges von Golgatha, das erfolgt dann in Etappen. Nicht? Wir lasen es gerade. Dem Tod wurde die Macht genommen. Klar, wir müssen noch sterben. Aber darum heißt es dann weiter. Dort am Kreuz hat er alle die befreit, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch in Knechtschaft gehalten werden. Ja, du wirst noch sterben. Aber du brauchst keine Angst mehr zu haben vor dem Tod. Denn wenn du einmal scheidest, so scheidet der nicht von dir, der den Tod am Kreuz besiegt hat. Die zweite Etappe des Sieges, sie offenbarte sich in der Auferstehung Christi. Christi Körper, er verweste nicht. Und so wird auch dein Leib einmal auferstehen in Unverderblichkeit. Und dann bei der Wiederkunft Christi, da wird dem Teufel endgültig der Garaus gemacht. Und dann wird der Satan und sein Reich nie mehr Christus und die Seinen beunruhigen oder gar verletzen. Dann, ihr Lieben, wird jede Träne abgewischt sein. Jede. Der Sieg des Samens der Frau über den Teufel, der ist am Kreuz auf Golgatha geschehen. Aber er setzt sich in dieser Welt in Etappen durch. Man kann das vielleicht mit David und Saul vergleichen. Gott hatte schon längst den Saul verworfen und abgesetzt. Das lesen wir in 1. Samuel 15. Und daraufhin in 1. Samuel 16 lesen wir, wie Samuel den Befehl bekam, den David zu salben. David war also schon König. Aber dann ging die Verfolgung Davids durch Saul erst richtig los. Davon lesen wir in der gesamten zweiten Hälfte des ersten Buches Samuel, 16 Kapitel lang. Und heute? Heute vermag der Teufel Jesus nicht mehr zu beschädigen. Der Sohn Gottes, er sitzt zur Rechten Gottes in der Höhe und damit für den Teufel unangreifbar. Aber somit versucht er es bei denen, die zu Christus gehören. Und darum gilt immer noch, ja gerade, dass dort, wo Gott seine Kirche baut, Satan gleich nebenan seinen Tempel errichtet. Und das wird so bleiben bis zum Ende der Zeiten, bis dass Christus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Aber trotzdem, der Widersacher Gottes, er ist am Kreuz besiegt. Und der Rest, das sind dann nur noch Rückzugsgefechte. Und dabei reden wir Satan und seine Angriffe gegen die Gemeinde keineswegs klein. Namentlich hier im Westen haben wir es mit hinterhältigen, listigen Verführungen gegen die Christen zu tun. Und in den islamischen und ostasiatischen Ländern mit grauenhaften Verfolgungen unserer Glaubensgeschwister. Satan hört nicht auf, an den Fersen der Gemeinde Gottes zu knabbern, sie zu stechen und versucht, sie zu zermalmen. Aber gerade da sind wir heute aufgerufen, in der Macht der Stärke Gottes stark zu sein und mit der ganzen Waffenrüstung Gottes Widerstand zu leisten. Stark zu sein, wohlgemerkt in seiner, in Gottes Stärke. Und Gott nimmt uns damit in die einmal von ihm selbst ausgesprochene, kompromisslose Feindschaftserklärung gegen Satan hinein. Er nimmt uns hinein in diesen Konflikt, den John Bunyan einmal als heiligen Krieg bezeichnet hat. Übrigens weiß John Bunyan, der selbst wegen seines Glaubens im Gefängnis saß, darauf hin, dass die schlimmsten Attacken der Finsternis gegen uns nicht in Verfolgungen bestehen, nicht im Gefängnis bestehen, sondern die gefährlichsten Attacken gegen uns kommen aus unserem eigenen Herzen, das voller Stolz und Hochmut ist. Und dagegen sind wir aufgerufen, Krieg zu führen. Gegen diese Ursünde des Menschen, unser Gott gleich sein wollen. Ich bin in dieser Karfreitagspredigt kaum auf historische Details des Kreuzigungsgeschehens eingegangen. Der Grund ist, dass wir in den Freitagsbibelstunden ja anhand des Lukas-Evangeliums den jeweiligen Ereignissen nachgespürt haben. In dieser Wortverkündigung geht es mir darum, dass wir die Kreuzigung Jesu in den gewaltigen Krieg Gottes gegen Satan einordnen. Dieser Krieg wurde im Garten Eden erklärt und er wird weitergehen bis zu dem Tag, von dem es heißt, denken wir an Offenbarung 22, Vers 5, dass keinerlei Fluch mehr sein wird. Heute haben wir alle noch Fragen. Vielleicht lebst du bedrängt von Zweifeln, niedergedrückt von unbeantworteten Rätseln deines Lebens. Oder du hast unerfüllte Wünsche, Hoffnungen, Sehnsüchte und träumst dich so gerne in eine konfliktfreie Wohlfühloase hinein. Aber hörst du, gerade angesichts der Kriegserklärung Gottes, die wir hier in 1. Mose 3, Vers 15 hören, und angesichts der Erfüllung und des Sieges im Karfreitagsgeschehen vor 2000 Jahren, ruft Gott dich und mich heute auf, in der Kraft des Sieges Christi zu überwinden. Das heißt, unsere Eitelkeiten und Ichhaftigkeiten, unsere Leidenschaften und Lüste zu, ja, kreuzigen. Paulus gebraucht dieses Wort, kreuzigen. Führe gegen die Welt in dir mit ihrer Fleischeslust, Augenlust und dem Hochmut des Lebens Krieg. Mit anderen Worten, erkläre Satan deine unerbittliche Feindschaft. Ja, es kann sein, immer noch, dass der Teufel dir grauenhafte, manchmal gotteslästerliche Gedanken einflößt, die du nicht loswirst, die dich verfolgen. Oder du hast unsagbare Hassgefühle gegen einen Menschen, der dich so furchtbar verletzt hat. Führe dagegen in der Kraft Christi Krieg. Noch bevor Jesus seinen Jüngern ankündigte, dass er am Kreuz sterben werde, erklärte er, dass sie ihr Kreuz auf sich nehmen sollen. An diese Formulierung knüpft Paulus dann an, wenn er von dem Krieg gegen unser Fleisch, gegen die Welt und gegen Satan spricht und in diesem Zusammenhang eben sehr häufig das Wort Kreuzigen verwendet. Wie verleben wir den Karfreitag heute? Geht es darum, einen trauervollen, vielleicht melancholischen Tag zu verleben? Also erstmal wäre das nur die halbe Wahrheit von Karfreitag, wie wir hoffentlich verstanden haben heute. Aber es geht vor allem darum, im Licht dessen, was Paulus immer wieder als Kreuzigen bezeichnet, in der Kraft des Sieges Christi zur Sünde, zur Welt und zum Satan Nein zu sagen, kompromisslos. Und ich bin davon überzeugt, dass wir nur dann halbwegs verstehen, was am Karfreitag geschah, wenn Gott in unserem Leben wieder zu Gott wird und damit Satan wirklich zu Satan, zum Widersacher Gottes und zu unserem Widersacher. Und so wird Christi Sieg am Kreuz von Golgatha zu unserem Sieg. Sein Sieg wird deswegen zu unserem Sieg, weil der Same der Frau den Teufel und sein Reich am Kreuz von Golgatha besiegt hat. Amen.